Die Suche nach Wahrheit ist so alt wie die Menschheit. Jeder denkende Mensch, das sagen auch die Pädagogen, kommt im Laufe seiner Entwicklung irgendwann, meistens ja in jungen Jahren, an den Punkt, wo ihn die Frage umtreibt, welche bleibenden, umfassenden Wahrheiten es gibt, welche Antwort auf die Sinnfrage, welche echte Wertorientierung, nach der man sich ein Leben lang richten kann, welche zeitunabhängigen Markierungspunkte und Leitlinien für das eigene Leben. Wir suchen Wahrheit. Der eine auf diese, der andere auf jene Art. Der eine vielleicht bevorzugt diese Form von Antwort, der andere wieder eine andere. Aber es sollte uns vielleicht daran gelegen sein, einmal darüber nachzudenken, was wir denn eigentlich meinen damit, wenn wir sagen, dass wir nach Wahrheit suchen und an welche Adresse sich sozusagen dieses Suchen richtet. Ich möchte eine dreifache These dazu aufstellen. Erstens, die Frage nach der Wahrheit ist ihrer Struktur nach eine Frage an das Denken. Denn selbstverständlich sind wir daran gewöhnt, die rationale, die vernunftmäßige Wahrheitssuche für die entscheidende zu halten. Viele von uns sind von Berufswegen und aufgrund des eigenen Werdegangs zutiefst verwurzelt in jener Form der Wahrheitssuche, die man wissenschaftliches Denken nennt, die systematische Suche nach übergreifender allgemeiner Wahrheit nennt man Wissenschaft. Und insofern ist es naheliegend und erkenntnistheoretisch korrekt, wenn wir die Frage nach der Wahrheit primär dort verankert sehen, wo das wissenschaftliche Denken sich um ihre Beantwortung bemüht. Und doch entsteht an dieser Stelle ein oft nicht richtig verstandenes Dilemma. Ich meine etwa Folgendes. Man wird es wohl am besten verstehen, wenn man an Goethes Faust erinnert. Er suchte bekanntlich die Wahrheit in dem umfassenden Sinn. Er wollte erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und er hat ja, wie jeder Leser des Faust weiß, auf der Suche nach dieser Wahrheit der Reihe nach alle vier Fakultäten einer mittelalterlichen Universität durchgeistet. Immer motiviert von der leidenschaftlichen Sehnsucht nach Wahrheit. Und Sie haben vielleicht in Erinnerung, was das Ergebnis war. Jenes berühmte Bekenntnis, das immer so eindrucksvoll ist, wenn man es einmal auf der Bühne miterlebt, auf der Bühne sieht: Ich habe nun Juristerei und Philosophie. Juristerei und Medizin, sagte er zunächst. Philosophie und, wie er dann fortfuhr, leider auch Theologie. Durchaus studiert, mit heißem Bemühen, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und die Quintessenz dieser Wahrheitssuche, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Die erhoffte, letztgültige Wahrheit hatte ihm keine dieser vier Fakultäten mit ihren Mitteln nahebringen, vermitteln, beweisen können. Der heutige Faust hätte es noch unvergleichlich schwerer als der damalige. Er müsste ja nicht nur vier Fakultäten durchlaufen, sondern eine viel, viel größere Anzahl von einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Das hängt damit zusammen, dass es die Wissenschaft im Singular, wie manche von ihr träumen, ja schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt. Und wer sich die Wissenschaft so vorstellt, bildlich gesprochen, als ob es ein dickes, großes Buch gäbe, in dem der Mensch nur genügend lange zu blättern braucht, um dann auf jede Frage, die er stellt, irgendwo die wissenschaftliche, allgemeingültige, objektive, bewiesene Wahrheit zu finden, Wer so denkt, der ist um 200 bis 300 Jahre geistesgeschichtlich zurückgeblieben. Es gibt nicht mehr die Wissenschaft als Einheit, als strukturelle Einheit bei der Suche nach Wahrheit, sondern die vielen Wissenschaften, und das hängt nicht nur rein quantitativ mit der Stofffülle zusammen, die so umfangreich geworden ist, sondern die Wissenschaften unterscheiden sich voneinander durch eine Reihe von prinzipiellen Merkmalen, wovon die drei wesentlichen, die wir in der Wissenschaftstheorie unterscheiden, folgende sind: erstens ihr Gegenstand, zweitens ihre Methodik und drittens ihr Wahrheitsbegriff. Lassen Sie mich das ein ganz klein wenig illustrieren, ohne dass ich mit abstrakten philosophischen, erkenntnistheoretischen Betrachtungen irgendjemanden langweilen möchte. Ich sagte, das Hauptmerkmal, das erste einer Wissenschaft ist ihr Gegenstand. Das klingt wie eine Binsenweisheit, doch ist es einer der Fortschritte unseres des 20. Jahrhunderts gewesen, dass es sich herumgesprochen hat, dass jede Wissenschaft sich auf ihren spezifischen Gegenstand beschränken muss. Man hatte bei Beginn dieses Jahrhunderts Grundlagenkrisen in der Mathematik, Krisen in der Physik und anderen Naturwissenschaften und hat gelernt, bescheidener zu werden, als die Vorgänger es waren, in der Beschränkung auf den jeweiligen fachspezifischen Gegenstand. Gegenstand der Physik, Gegenstand einer Naturwissenschaft, etwas abstrakter formuliert. Das ist die Natur und darunter versteht man die Gesamtheit derjenigen Phänomene, die sich prinzipiell mit Hilfe von Messinstrumenten beobachten lassen, nicht mehr und nicht weniger. Schlägt man ein Physikbuch aus dem 19. Jahrhundert auf, kann es passieren, dass man schon im Vorwort weltanschauliche Aussagen, philosophische Aussagen, vielleicht theologische Aussagen mit atheistischer Tendenz findet. Und damals wurde dann vom Verfasser dem Leser einsuggeriert, dass solche Aussagen irgendetwas mit Physik zu tun hätten und irgendwie physikalisch beweisbar wären, etwa die Glaubensaussage des Verfassers, dass es angeblich keinen Gott gäbe. Bei Marx wurden noch naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, soweit er sie überhaupt verstand, naiv auf gesellschaftliche Vorgänge angewendet durch primitive Analogieschlüsse. Bei Hegel wurden noch Aussagen über die Elektrizität, ohne dass er hier ein physikalisches Experiment gemacht hatte, mit Begriffen seiner spekulativen Philosophie beschrieben. Er sprach von der dialektischen Spannung zwischen dem positiven und dem negativen Pol und ähnlichem Unsinn mehr. Und man brauchte zu diesem Thema nur einmal nachzulesen, was Bertrand Russell, der Logiker und Mathematiker, mit beißender, berechtigter Ironie über Hegel schreibt. Und über die Anmaßung, dilettantische Anmaßung, die aus einem Wissenschaftsbetrieb erwächst, wenn jemand naiv den Gegenstand verlässt, für den sein Fach zuständig ist, und sich verbreitert auf Fragestellungen und Gegenstände, die ganz andere Arten der wissenschaftlichen Untersuchung benötigen würden. Kurzum, es ist heute üblich geworden, jedenfalls bei den meisten Wissenschaften. Einige sind vielleicht etwas im Rückstand bei dieser Entwicklung. Es ist üblich geworden, sich sehr bescheiden und sehr präzise an den Gegenstand des eigenen Faches zu halten. Jeder Student, der heute ein Studium beginnt, wenn er gute akademische Lehrer hat, lernt bei Beginn seines Studiums den Gegenstand seines Faches erfassen, definieren und von dem benachbarter Disziplinen zu unterscheiden, um sich anschließend bescheiden innerhalb dieses Gegenstandes zu bewegen. Der Mathematiker hat es leicht, davon zu reden, was der Gegenstand der Mathematik ist, eben nicht die Natur, sondern solche Begriffe, die sich axiomatisch definieren lassen, und logische Verknüpfungen zwischen Begriffen. Ein sehr bescheiden definierter Gegenstand. Gegenstand der Geschichtswissenschaften. Diejenigen Ereignisse im Leben der Menschheit, über die es direkte oder indirekte historische Quellen gibt. Und wir könnten die einzelnen Wissenschaften, die heute betrieben werden, hinsichtlich ihres jeweiligen fachspezifischen Gegenstandes beschreiben. Gegenstand der Zahnmedizin, Gegenstand des Strafrechts, Gegenstand der Textilchemie und so weiter. Das zweite wesentliche Merkmal bei wissenschaftlicher Wahrheitssuche, so sagten wir, ist die Methodik. Denn auch das ist einer der geistesgeschichtlichen Fortschritte unseres Jahrhunderts gewesen, dass es sich herumgesprochen hat, man kann bei der Suche nach Wahrheit einen Gegenstand nur mit Methoden untersuchen, die ihm adäquat, die ihm angemessen sind. Der Physiker weiß, dass er zur Beantwortung physikalischer Fragen die experimentelle Beobachtung braucht. Der Student lernt von Beginn seines Studiums an, wie man Fragestellungen in Experimente übersetzt. Wie man dann durch entsprechende Technik des Experimentierens der Natur sozusagen ihre Antworten ablauscht und sie registriert. Der Mathematiker lernt als Methodik das mathematische Beweisen, wie man eine logisch korrekte Schlusskette findet zum Beweis einer Behauptung, und er lernt, dass Mathematik eben keine Naturwissenschaft ist und die Tatsache, dass die drei Winkel im Dreieck beispielsweise zusammen 180 Grad ergeben, lässt sich eben nicht dadurch beweisen, dass man eine sehr große Anzahl von Dreiecken einzeln empirisch nachmisst. Ob 1000 oder 1 Milliarde oder dergleichen spielt gar keine Rolle. Ein mathematischer Beweis muss nach mathematischer Methodik durch logische Schlüsse und nicht durch experimentelle Nachprüfung von Einzelfällen vor sich gehen. Und so lernt also jemand, der eine Wissenschaft betreibt, das Gerüst der zugehörigen fachspezifischen Methodik kennen. Der Historiker, der etwas herausfinden möchte über die Gesetzmäßigkeit historischer Revolutionen beispielsweise, hat kein Labor zur Verfügung wie sein Kollege von der Chemie oder von der Physik, wo er dann 2000 Revolutionen experimentell durchführen könnte und dann mit Hilfe von Galvanometer oder Stoppuhr oder Thermometer oder anderen Messinstrumenten die Gesetzmäßigkeiten einer historischen Revolution erfassen könnte. Er ist darauf angewiesen, historische Dokumente zu analysieren über die statistisch gesprochen wenigen Revolutionen, die in der Geschichte stattgefunden haben und dokumentiert sind. Und so könnten wir wiederum der Reihe nach bei allen heute betriebenen Wissenschaften die Methodik beschreiben, mit der sie vorgeht, um Wahrheit zu finden. Methodik der Soziologie. Beispielsweise, also die richtige Methodik, Meinungsumfragen zu veranstalten, um gesellschaftlich relevante Vorgänge zu erfassen, Fragen so zu formulieren, dass man den Hörer nicht suggestiv beeinflusst, wie man statistisch korrekt einen repräsentativen Querschnitt auswählt aus der zu befragenden Bevölkerung, wie man statistisch richtig die Antworten auswertet und so weiter. Methodik des Strafrechts, Methodik der Musikwissenschaft, Methodik der Luft- und Raumfahrttechnologie und so weiter. Jedes Fach hat seine fachspezifische Methodik. Das entscheidende Merkmal einer Wissenschaft, und deswegen sprechen wir heute Abend davon, ist aber jenes Dritte, von dem wir schon etwas sagten, nämlich ihr Wahrheitsbegriff. Es gibt nicht strukturell die Wahrheit in der Wissenschaft, sondern die vielen fachspezifischen, strukturell ganz verschiedenen Wahrheitsbegriffe, grob gesagt so viel verschiedene, wie es verschiedene Disziplinen gibt. Wahr ist in einer Wissenschaft immer nur das, was innerhalb ihres Gegenstandsbereiches mit der dafür adäquaten Methodik bewiesen worden ist. Physikalisch war es ein Sachverhalt, wenn er sich in einer größeren Anzahl von Experimenten unter verifizierbaren, also nachprüfbaren Bedingungen innerhalb unvermeidbarer Messfehler lückenlos bestätigt hat. Ein empirischer Wahrheitsbegriff, etwas einfacher ausgedrückt, wahr ist ein Sachverhalt, wenn er sich in einer großen Anzahl von Einzelfällen bestätigt hat. So jedenfalls in der Physik, ähnlich in anderen Naturwissenschaften, wobei man noch unterscheiden muss zwischen solchen, die experimentell imstande sind, die zu beobachtenden Vorgänge selbst hervorzubringen, oder solche wie Geographie oder Astronomie, die darauf angewiesen sind, dass die Natur ihnen gelegentlich einen solchen Vorgang vor Augen führt. Mathematisch wahr dagegen ist ein Sachverhalt, wenn er aus den Spielregeln der betreffenden Theorie, die man die Axiome nennt, durch eine korrekte logische Schlusskette hergeleitet worden ist. Ein logisch-deduktiver Wahrheitsbegriff in der Mathematik anstelle eines empirischen Wahrheitsbegriffs in den Naturwissenschaften. Wollten wir die einzelnen wissenschaftlichen Wahrheitsbegriffe der Reihe nach beschreiben? Was ist der Wahrheitsbegriff des Strafrechts? Was ist der Wahrheitsbegriff der Humanmedizin? Was ist der Wahrheitsbegriff der Literaturwissenschaft? Und so weiter. Und wir würden feststellen, dass in der Tat, wie schon gesagt, diese Wahrheitsbegriffe einander vielleicht tangieren, aber in der Struktur ganz verschieden sind. Das muss man wissen, und es ist heute leichter als zu Zeiten von Goethes Faust, dies zu durchschauen, damit man nicht auf die naive Form von Wissenschaftsgläubigkeit hereinfällt, also auf das, was Karl Friedrich von Weizsäcker Scientismus genannt hat, bei der einer so tut, als ob die Wissenschaft im Singular, nicht wahr, existieren würde und aufgrund eines in sich geschlossenen Wahrheitsbegriffs ihm die Antworten auf die entscheidenden Fragen geben könnte, die ihm als Menschen auf den Nägeln brennen. Wir haben bahnbrechende Erfolge wissenschaftlicher Forschung erlebt und erleben sie jährlich weiter. Gerade jetzt sind zahlreiche Wissenschaften in einer stürmischen Weiterentwicklung begriffen. Wir profitieren von morgens bis abends von den Früchten wissenschaftlicher Wahrheitssuche, sei es auf technologischem, sei es auf medizinischem Gebiet, sei es aber auch auf geisteswissenschaftlichen Gebieten. Nur weil die Suche nach Wahrheit gebunden ist an den jeweiligen fachspezifischen Gegenstand und die Methodik und den darauf fußenden Wahrheitsbegriff. Daher ist es nicht möglich, umfassende Wahrheiten auf dem Boden des wissenschaftlichen Denkens zu finden. Und dies gilt auch für die Geisteswissenschaften, die sich ja bekanntlich von Naturwissenschaften und von exakten Wissenschaften wie Mathematik dadurch unterscheiden, dass eine Geisteswissenschaft außer Tatsachen, Aussagen, auch zwei andere Formen von Aussagen macht, nämlich Wertaussagen und Sinnaussagen. Eine Geisteswissenschaft, die darüber etwas aussagen will, welche der Beethovenschen Sinfonien die musikalisch wertvollste ist. Oder welche der Ursachen beim Untergang des Römischen Reiches die historisch wesentlichste war. Oder welche Werte für das ethische Verhalten des Menschen die entscheidenden positiven sind. und welche Unwerte, also welche verwerflichen Verhaltensweisen es da gibt. Jede Geisteswissenschaft, die solche oder ähnliche Fragestellungen zu beantworten versucht, muss sich klar sein, dass die Antwort auf derartige Fragen, und das kann man sprachanalytisch schon der sprachlich-grammatischen Form dieser Fragen entnehmen, dass die Antwort niemals wissenschaftlich vorurteilsfrei, also voraussetzungslos, beweisbar sein kann. Auf eine Wertfrage und noch mehr auf eine Sinnfrage, welchen Sinn hat das menschliche Leben, welchen Sinn hat die Gesellschaft und so fort. Auf eine solche Frage kann es prinzipiell keine voraussetzungslos wissenschaftlich beweisbare Antwort geben. Goethes Faust hätte sich also praktisch den Weg durch die vier Fakultäten sparen können bei dieser Art von Motivation, die ihn umtrieb, hätte er voraussehen können, was die Wissenschaftstheorie im 20. Jahrhundert einmal recht lapidar feststellen würde. Wichtig ist, dass wir das nachvollziehen. Und dass wir auch verstehen, warum also die Suche nach Wahrheit, solange wir sie auf der Ebene des wissenschaftlichen Denkens betreiben, uns immer vor dieses doppelte Dilemma führt. Das eine, schon erwähnt, ist die Unzuständigkeit der einzelnen Wissenschaften für letzte Fragen umfassender Wahrheit. Und das andere ist die Ambivalenz gefundener Ergebnisse. Ein recht banales Beispiel dafür, das Flugzeug, ist eine hervorragende Leistung menschlichen wissenschaftlichen Forschens. Aber die Frage, ob es ethisch gut oder schlecht ist, lässt sich allein deswegen nicht beantworten, weil man bekanntlich mit einem Flugzeug Medikamente in Notstandsgebiete transportieren und dadurch Menschenleben retten kann und andererseits ein Flugzeug auch dazu verwenden kann, Atombomben abzuwerfen und Menschen massenweise zu vernichten. Also, gut oder schlecht ist nicht das Flugzeug für sich allein genommen, sondern das, was der Mensch im einen Fall an Gutem und im anderen Fall an äußerst Destruktivem damit anstellt. Wissenschaftliche Ergebnisse haben es oft an sich, ihrem Wesen nach ambivalent, mehrdeutig zu bleiben, beziehungsweise die ethische Verantwortung für das, was der Mensch mit ihnen tut, steckt nicht in dem Ergebnis als solchem, sondern liegt ein paar Schritte später in der entsprechenden Handlungskette. Wenn wir also nach Wahrheit suchen, stoßen wir auf dem Boden des wissenschaftlichen Denkens an die so skizzierten Grenzen. Wir stellen fest, dass das Leben uns allein lässt, wenn wir als Quelle der Wahrheit, als Fundort nur das Denken heranziehen wollen. Und damit lassen Sie mich zu der zweiten These kommen, meine Damen und Herren. Die Frage nach der Wahrheit ist ihrem Inhalt nach eine Frage an das Leben. Denn, das wird jeder wohl bestätigen können, welche Wahrheiten einen erwachsenen Menschen in seinem Leben wirklich bestimmen, woher er seine geheimsten Motivationen, seine Hoffnungen und Zielsetzungen, seine Ängste und Depressionen bezieht, seine ethisch-moralischen Normen oder Leitlinien, all das hängt ja gar nicht primär davon ab, welchen Bildungsstand, welchen Grad an rationaler Einsicht oder wissenschaftlicher Vorbildung der Betreffende besitzt, so hilfreich und nützlich ein gut fundiertes Bildungswissen bei derartigen Entscheidungen auch gelegentlich sein kann. Aber ich muss offen gestehen, mir ist aufgefallen im Laufe meines Lebens, wie unterschiedlich im Leben gebildete Menschen, akademisch gebildete mit etwa mit hoher Intelligenz, nehmen wir an, mit gleicher Intelligenz und annähernd gleichem Informationsstand, wie unterschiedlich solche Menschen bei der Auswahl der für sie wesentlichen Wahrheiten vorgehen und handeln. Es scheint hier sehr große Unterschiede zu geben zwischen den Menschen, die im Leben von anderen Faktoren primär abhängen als vom Vorhandensein oder Fehlen rationaler Informationen. Etwas schärfer ausgedrückt, ich möchte es so ausdrücken, weil das so meiner Lebensentwicklung entspricht, denn ich war in meinen jungen Jahren der naiven Meinung, wenn ein Mensch bestimmte Wahrheiten kennt, rational einsichtig vor Augen hat, dann wird er, so meinte ich damals, auch dementsprechend handeln und ihnen zustimmen und sie im Leben bejahen. Etwas krasser ausgedrückt war die Erfahrung, die ich gemacht habe und die Beobachtung, die, dass die meisten begabten, gebildeten Menschen wie auch andere die vorhandene Intelligenz sehr viel weniger zur vorurteilsfreien Suche nach Wahrheit verwenden, als zur ständigen Restabilisierung emotional bedingter Vorurteile. Man legt sich im Alter von 20 etwa ein paar handfeste Vorurteile zurecht. Politische, ethisch-moralische, religiöse und andere. Und viele filtern für den Rest ihres Lebens die Information, die sie lebensmäßig subjektiv an sich heranlassen, so, dass sie nur das wirklich berücksichtigen, was die vorhandenen Vorurteile zu restabilisieren scheint. Ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit, das aber leider der Lebenswirklichkeit weithin zu entsprechen scheint. Lassen Sie mich dafür ein paar ganz einfache Beispiele bringen. Vielleicht eines mehr aus dem politischen Bereich, mit der Übertragung auf das Privatleben. Bis vor kurzem gab es doch jene Angstpsychose, bei der viele befürchteten, jedenfalls bei uns in Westdeutschland, es würde sehr bald ein Atomkrieg ausbrechen. Ein atomarer Holocaust. Und wir würden alle gemeinsam wohl umkommen am Tage X in dem großen Tohuwabohu unter den atomaren Raketen. Und manche haben dann aus dieser Furcht und Panik noch den weiteren Schluss gezogen, dass am Tage X das Sterben für Kinder angeblich noch furchtbarer als für Erwachsene wäre und dass es deswegen angeblich gut wäre, keine Kinder zu haben. Eine Begründung, die nie medizinisch unter die Lupe genommen wurde, ob es denn stimmt, dass für Kinder ein atomarer Tod, wenn er denn wahrscheinlich gewesen wäre, besonders schlimmer als für Erwachsene wäre, aber für die gewollte eigene Kinderlosigkeit, die ja ganz andere emotionale Gründe hatte, diente diese Argumentation als Vorwand. Mir ist dann aufgefallen, dass bei den vielen Gesprächen, die ich zum gleichen Thema in anderen Ländern, in der Schweiz, in den USA, bei den Jahren dort, in Frankreich geführt habe, mit jungen Menschen der gleichen Altersgruppe, gleicher Vorbildung, gleichem oder vielleicht etwas besserem Informationsstand über die militärische Lage, dass bei Menschen in diesen dortigen Ländern keineswegs eine solche pessimistische Weltuntergangsstimmung und keineswegs eine geburtenfeindliche Haltung anzutreffen war, wie man sie dort als westdeutsche Krankheit, the West German Disease, la maladie West-Allemande, wie mir gesagt wurde, immer so karikiert hat. Es gab internationale Gremien, wo man immer eine Gänsehaut bekam, wenn ein Westdeutscher auftrat, weil man damit rechnete, irgendein Weltuntergangsthema wird er heute wieder mitbringen, je nachdem, welche Wochenzeitschrift er als letztes gelesen hat, von welchen Journalisten seine Paniksuche zuletzt manipuliert worden ist. Aber die westdeutsche Krankheit bringt es mit sich, dass die Weltuntergangsfurcht bleibt, auch wenn die Themen und die Begründungen gelegentlich, die Scheinargumente wechseln müssen, denn für die gewollte Kinderlosigkeit haben ja selbst nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes diejenigen, die sie vorher betrieben haben, schnell neue Scheinbegründungen erfunden. Der Mensch ist nicht verlegen, wenn es darum geht, emotional bedingte Vorurteile mit immer wieder neuen Scheinbegründungen zu versehen. Er fragt weniger nach der Wahrheit, als danach, mit welchen zurechtgelegten Argumenten er seine Vorurteile beibehalten kann. Ein zweites Beispiel. Und ich meine es nicht im Hinblick auf anwesende Raucher, bitte also um Entschuldigung, es ist nur ein besonders augenfälliges Beispiel für diesen Konflikt, von dem wir sprechen. Ich meine die Situation des Kettenrauchers mit der Gefahr, an Lungenkrebs zu sterben. Medizinisch erwiesen ist, dass ein Kettenraucher die 37-fache Chance hat, an Lungenkrebs zu sterben, im Vergleich zu einem Nichtraucher. So gut, so weit, so schlecht, wie man das nun nennen will. Soweit ist es ein Faktum. Interessant ist jetzt die subjektive Verarbeitung dieser Information bei Betroffenen. Manche haben natürlich den rational nächstliegenden Schluss daraus gezogen, dass es dann wohl besser ist, das Rauchen einzustellen. Zumal es ja dann auch vielleicht sozial schädlich ist, wenn ich andere zwinge, die von mir produzierten krebsfördernden Abgase einzuatmen. Wieder andere aber haben dazu die Energie nicht aufgebracht. Und ich habe dafür volles Verständnis, obwohl ich persönlich nicht Raucher bin. Und dann mit Scheinargumenten sich bemüht, die eigene Nikotinsucht zu begründen. Etwa nach dem Motto, mein Vater war auch starker Raucher und ist 80 Jahre alt geworden. Ich rauche 10% mehr als er und hoffe 88 Jahre alt zu werden. Oder die Statistik ist bei uns in der Familie schon erfüllt, denn ein Bruder von mir ist bereits an Lungenkrebs gestorben und es ist unwahrscheinlich das und so weiter. Und mit ähnlichem Unsinn sucht ein Mensch, auch wenn die Argumente noch so absurd und abgrundtief falsch sind, seine eigenen Verhaltensweisen zu bemänteln, auch ein Gebildeter, auch ein Hochintelligenter, ein Nobelpreisträger. Weil uns bei der Suche nach Wahrheit offenbar ein weit verbreiteter Irrtum im Hinblick auf das Menschenbild unterlaufen ist, daran kranken alle uns geläufigen Ideologien und auch edle Lehren wie etwa der Humanismus, dass sie an dieser Stelle einen blinden Fleck haben, wo das Menschenbild naiv ins Rationale überfremdet ist, nämlich, wo sie davon ausgehen, dass angeblich der Mensch ein Animal Rationale sei, ein Vernunftwesen, mit der naiven und psychologisch völlig falschen Vorstellung, dass die menschliche Vernunft sich automatisch oder fast automatisch in Handeln umsetzen würde, wenn sie nur erst die richtigen Informationen hat.
solche Irrtümer psychologisch-pädagogischer Art kann man Lessing noch vielleicht verzeihen. Er lebte im 18. Jahrhundert. Leuten, die heute noch so denken, nach Auschwitz und Hiroshima und Dresden, Leute, die heute noch so denken, kann man eigentlich von dem Vorwurf nicht ausnehmen, wieder besseres historisches Wissen an einem längst überholten Menschenbild festzuhalten. Die menschliche Vernunft ist zwar eine hervorragende Fähigkeit, und ich wünschte, ich hätte mehr davon. Aber um das als rational wahr Erkannte in die Praxis des Lebens umzusetzen, ist die menschliche Vernunft meistens ungeeignet. Nur in den Fällen, wo zufällig die emotionale, die willensmäßige Richtung eines Menschen übereinstimmt mit der rationalen Erkenntnis, wird auch das konkludente Handeln entsprechend folgen. Im Leben suchen wir nach Wahrheiten, aber wir entnehmen diese Wahrheiten, um es noch einmal zu sagen, in den seltensten Fällen der vorurteilsfreien, rein rationalen Suche nach Wahrheit. Wir überspielen unsere eigene Vernunft mit emotional bedingten Taschenspielertricks, wenn sie dem entgegensteht, was wir aufgrund der emotionalen Verfasstheit beibehalten oder tun wollen.